D-Radio Wissen. Update.
Dieser Trend ist deshalb so bedeutsam, weil er schwerwiegende Folgen für die Sicherheit und Gleichheit von Einkommen hat. Das geht uns alle an.
Abi, Studium und dann ein fester Job, das gab es vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch, aber weltweit ist nur noch eine Minderheit der Arbeitskräfte fest angestellt. Auch in Deutschland steigt die Unsicherheit, zeigen neue Zahlen. Das ist unser erstes Thema jetzt im D-Radio Wissen Update. Mein Name ist Klaus Jansen.
Update.
Vollzeit arbeiten, Kündigungsschutz, festes Gehalt, so hat die Arbeitswelt vielleicht mal ausgesehen, aber das ist nicht mehr die Norm. Der neue Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation ILO ist heute in Genf veröffentlicht worden und dort kann man in fast jeder Zeile die Unsicherheit rauslesen, mit der viele Menschen mittlerweile weltweit leben müssen.
The central message of this report is that the standard employment model in which a worker has a stable, open-ended contract working full-time is in fact less and less representative of today's world of work.
ILO-Generalsekretär Guy Ryder sieht die normale Festanstellung als ein Auslaufmodell. Teilzeitjobs, Verträge mit kurzer Laufzeit, keine oder nur wenige Sozialleistungen, das betrifft offenbar immer mehr Menschen. Weniger als 40% der Erwerbstätigen, die Geld für ihre Arbeit bekommen, haben ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Less than 40% of those wage and salaried workers are employed on a full-time permanent basis. And this share appears to be in decline.
Es gibt einen Trend nach unten, meint die Internationale Arbeitsorganisation. ILO-Chefökonom Ekkehard Ernst kritisiert auch Europa.
Es ist in der Tat so, dass natürlich die meisten dieser prekären Arbeitsverhältnisse weiterhin in Entwicklungsländern sich befinden. Aber es gibt eben auch in Deutschland und in Europa insgesamt den zunehmenden Trend, gerade zu Teilzeitarbeiten, zu temporären Beschäftigungs-, also Zeitverträgen.
Seit der Finanzkrise 2008 sind Arbeitnehmer in vielen europäischen Ländern schlechter geschützt. Und das trifft auch Frauen sehr stark, ergänzt ILO-Chef Ryder.
Women are disproportionately represented amongst those in temporary and part-time forms of wage and salaried employment.
In Deutschland sieht die ILO auch Minijobs kritisch. So könne man kein sicheres Einkommen erwirtschaften, meint die Arbeitsorganisation. Dazu gibt es weltweit mehr Arbeitslose, jetzt schon über 200 Millionen. Unbefristete Verträge, Arbeiten von 9 bis 5, das ist für viele wohl vorbei. Eigentlich müssten die Gewerkschaften da Sturm laufen. Aber die Studie der Internationalen Arbeitsorganisation erweckt den Eindruck, dass diese neue Arbeitswelt ohnehin kaum zu stoppen ist. Kurz standen die Zeichen auf Hoffnung, aber jetzt läuft er doch erstmal an. Der nächste Streik der Gewerkschaft GDL. Im Güterverkehr hat er schon angefangen, im Personenverkehr geht es wohl in dieser Nacht los. Und er ist unbefristet, Ende also offiziell offen. Viele rechnen damit, dass der Streik länger als Pfingsten dauern könnte. Dabei haben sich die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokführer heute extra nochmal zusammengesetzt. Sogar mit einem neutralen Dritten, wie Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber in der ARD heute früh noch betont hat.
Wir haben hinzugezogen, das war unser Vorschlag, einen externen Experten, einen renommierten Arbeitsrechtler. Und wir möchten mit dem objektiven Experten darüber reden, wie kommen wir in die Schlichtung, welche Themen sind der Schlichtung zugänglich, und dass wir danach hoffentlich ein Einvernehmen über ein Schlichtungsverfahren herstellen können.
Seit 11 Uhr sitzen Bahn und GDL in Frankfurt am Main zusammen und die Gespräche laufen offenbar immer noch. Die Bahn hat am Nachmittag gesagt, dass ein Ende der Verhandlungen noch nicht absehbar ist. Über Details ist bis jetzt nichts bekannt geworden. Was wäre, wenn sich Bahn und GDL einigen würden? Wenn, dann würden sie sich auf die rechtlichen Bedingungen für eine Schlichtung einigen. Das wäre also noch nicht die komplette Lösung, aber das wären dann schon mal die Rahmenbedingungen für eine solche Lösung. Und GDL-Chef Klaus Wieselski hat gesagt, dass der jetzt angelaufene Streik dann auch schnell abgesagt werden könnte.
Nun, der Hoffnungsschimmer ist, dass sofern wir die Schlichtung beginnen und eingehen, dass wir auch in der Lage sind, den Arbeitskampf innerhalb einer kurzen Zeit von 12 bis 14 Stunden zu beenden.
Ja, aber bis jetzt gibt es ein solches Signal eben noch nicht. Die Bahn konnte auf das Ergebnis der Gespräche nicht mehr warten. Der Notfallplan für die kommenden Tage steht und der sieht wieder ähnlich aus wie schon bei anderen Streiks. Ein Drittel der Fernzüge soll fahren, in der Nacht allerdings nicht. Bei den Regionalzügen sind wieder 15-60% eingeplant. Im Osten werden es wieder weniger Züge sein als im Westen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Vom angelaufenen Streik ist das Netz vielfach genervt. User Meso 2012 schreibt bei Spiegel Online: Super, meine streikbedingten Übernachtungskosten am Arbeitsort belaufen sich mittlerweile bereits auf über 300 Euro. Natürlich zuzüglich der 162 Euro für das monatliche Bahnticket. Ob mir die GDL hier auch einen Zuschuss zahlt? Verständnis für den Streik hat User-Initiative Neue und schreibt bei tagesschau.de: Einheitsgewerkschaften sollen vom Staat per Gesetz erzwungen werden und die GDL soll nicht die Interessen aller ihrer Mitglieder vertreten können. Wenn Herr Weber von der Deutschen Bahn die freie Marktwirtschaft ablehnt, kann er ja ein Unternehmen in Nordkorea gründen. Deutschland ist ein freies Land, in dem freier Wettbewerb herrscht und das Streikrecht ist ein Grundrecht. Dagegen meint Freigeist 1964 bei Spiegel Online: Nicht das Gesetz ist das Problem, die GDL ist das Problem. Denn mit dieser Betonhaltung gibt sie der Bahn alles Recht der Welt, den Zugverkehr zu automatisieren und damit den Beruf Lokführer verschwinden zu lassen.
Was sonst noch wichtig war?
Die EU hat gestern einen 3-Stufen-Plan zur Bekämpfung von Schleuserbanden im Mittelmeer beschlossen. Aber zumindest mit Stufe 3 wird es wohl Probleme geben. Stufe 1, Drohnen, Satelliten und Schiffe sollen zeigen, wo die Schleuserrouten genau langgehen. Stufe 2, die Schleuserboote sollen gestoppt, durchsucht und möglicherweise zerstört werden, zumindest in internationalen Gewässern. Und Stufe 3 sieht vor, das auch an der Küste von Libyen zu machen, in libyschen Hoheitsgewässern. Das hat die international anerkannte Regierung im Bürgerkriegsland jetzt aber abgelehnt. Sie sagt, Verstöße gegen die Souveränität des Landes würden nicht akzeptiert. Deshalb hoffen Europas Entscheidungsträger auf ein UNO-Mandat. Dann wäre es egal, was Libyen sagt. Man dürfte dann laut UNO militärische Operationen an der libyschen Küste durchführen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist optimistisch.
Ich hoffe, dass der Sicherheitsrat sein Mandat gibt, sodass wir bereits im Juni einen rechtlichen Rahmen haben, um dann die Operation in all ihren Facetten starten zu können.
Menschenrechtler kritisieren das aber. Europa geht es nur um Abschottung, meinen sie, nicht um Hilfe für die Menschen. Der Absturz des Airbus-Militärtransporters A400M hat vor gut einer Woche für Unruhe gesorgt. Das Flugzeug soll in vielen NATO-Ländern veraltete Maschinen ersetzen, aber warum ist es abgestürzt? Der Hersteller Airbus hat jetzt mitgeteilt, dass ein Fehler in der Software gefunden wurde. Der könnte dazu führen, dass mehrere Triebwerke des Flugzeugs abgeschaltet werden. Genau das ist beim Absturz in Spanien offenbar passiert. Airbus wollte aber noch nicht bestätigen, dass dieser Softwarefehler wirklich die Unfallursache beim ersten Absturz eines solchen Flugzeugtyps war, bei dem 4 Menschen starben. Der Flugzeugbauer hat seine Kunden jetzt über den Fehler informiert, denn einige dieser Militärtransporter sind schon regulär im Einsatz. Bevor sie wieder abheben, sollen Techniker erstmal die elektronische Steuerung der Triebwerke überprüfen. Die Bundeswehr hat ein neues Ausrüstungsproblem. Ein Teil der Gefechtshelme der Soldaten muss offenbar ausgetauscht werden. Eine Schraube zur Befestigung am Kopf soll nicht ausreichend gegen Splitter geschützt sein. Das Verteidigungsministerium hat das bestätigt. Zuerst würden jetzt die Helme der Soldaten im Einsatz ersetzt, um eine Gefährdung auszuschließen. In Köln haben SPD und Grüne ihre knappe Mehrheit im Stadtrat verloren. Die Stimmen sind neu ausgezählt worden. Es gab Zweifel daran, dass bei der Kommunalwahl vor einem Jahr alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und das hat sich jetzt bestätigt. Die CDU hat die Neuauszählung gerichtlich durchgesetzt und sie gewinnt jetzt einen Sitz in Köln dazu. Die SPD muss einen abgeben. Und das ist ausgerechnet der Sitz von Jochen Ott, SPD-Parteichef und der Oberbürgermeisterkandidat der SPD für Köln. Möglicherweise sind die Stimmen für die beiden Parteien, warum auch immer, vertauscht eingetragen worden.
Was noch wichtig wird:
Wie lange soll bei der Post noch gestreikt werden? Das wird morgen weiterverhandelt. Post und Gewerkschaft Verdi wollen sich ab morgen wieder treffen. Der Streik war für viele kaum spürbar. Verdi sagt, das liegt daran, dass die Post Beamte für streikende Kollegen einsetzt, Streikbrecher sozusagen, und das wäre verboten. Deshalb geht die Gewerkschaft jetzt gerichtlich dagegen vor, mit dem Antrag auf eine einstweilige Verfügung. Das Ergebnis könnte in einer Woche vorliegen. Beim Streik in den kommunalen Kitas ist übrigens kein Ende in Sicht. Da ist noch nicht mal klar, wann wieder verhandelt werden soll. In Berlin und weiteren Städten weltweit wollen Radfahrer morgen an tödliche Fahrradunfälle erinnern. Tausende Radfahrer ziehen sich weiß an und fahren gemeinsam schweigend durch ihre Stadt. In Bukarest, Mexiko-Stadt, New York oder Johannesburg. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub stellt außerdem noch seit einigen Jahren Geisterräder auf. Komplett weiß besprühte Fahrräder. Sie stehen an den Orten, an denen Radfahrer tödlich verunglückt sind. Das Bundesverkehrsministerium setzt beim Thema Fahrradunfälle dagegen auf die Strahlkraft eines schwarz gekleideten Mannes mit Atemproblemen.
Ich habe euch erwartet. Endlich begegnen wir uns wieder.
Kinder und Jugendliche sollen sich beim Radfahren Darth Vader zum Vorbild nehmen. Der trug schließlich auch immer Helm. Jetzt hängen in mehreren Großstädten Plakate mit Darth Vader, der fürs sichere Radfahren Werbung macht. Anakin Skywalker würde sagen, möge der Helm mit euch sein.
Und sonst in der Welt?
Das ist eine besonders makabre Stellenanzeige. Die Regierung von Saudi-Arabien sucht per Annonce 8 Henker. In der offiziellen Ausschreibung steht, notwendig sei dafür keine besondere Qualifizierung oder Erfahrung. Aufgabe der Henker sei demnach, zum Tode verurteilte Menschen zu köpfen oder verurteilten Dieben die Hände zu amputieren. In Saudi-Arabien gilt das Scharia-Recht. In den letzten Monaten hat sich im Land die Zahl der Todesurteile deutlich erhöht. Seit Anfang des Jahres sind bereits 87 Menschen hingerichtet worden. Menschenrechtler kritisieren das Vorgehen der Justiz immer wieder. In Saudi-Arabien steht die Todesstrafe auf Vergewaltigung, Mord und wird gegen Menschen verhängt, die vom muslimischen Glauben abgefallen sein sollen. Die Elfenbeinküste ist der größte Kakaoproduzent der Welt. Bislang haben die Ivorer die Bohnen nur ins Ausland exportiert. Ab sofort wird der Kakao aber auch im Land selbst verarbeitet. Die Elfenbeinküste hat ihre erste Schokoladenfabrik. Präsident Alassane Ouattara eröffnete die Firma in der Hauptstadt Abidjan. Sie wird Schokoladentafeln, Aufstriche und Kakaopulver herstellen. Bislang können sich in der Elfenbeinküste nur reiche Bürger diese Produkte leisten. Das soll sich mit der neuen Fabrik jetzt ändern. Das westafrikanische Land produziert jährlich mehr als 35% der weltweiten Kakaoernte. Im letzten Jahr wurde eine Rekordernte von mehr als 1,7 Millionen Tonnen Kakao eingefahren.
Wissensnachrichten.
Opiate sind mit die ältesten Schmerzmittel der Menschheit. Und wir kennen sie natürlich auch als Drogen, Stichwort Heroin zum Beispiel. Um Opiate zu produzieren, braucht man bis jetzt vor allem eins, nämlich viele große Felder mit Schlafmohn. Das könnte aber bald vorbei sein, denn US-Wissenschaftler haben es geschafft, die Grundsubstanz, die der Schlafmohn liefert, mit Bierhefe herzustellen. Darüber spreche ich jetzt mit Jakob Vogel aus unseren Wissensnachrichten. Jakob, Opium aus Hefe, wie geht das denn?
Ja, die Biotechnologen von der Uni Berkeley haben die Bier- oder die Backhefe manipuliert. Sie haben die mit bestimmten Enzymen ausgestattet, die zum Beispiel in Zuckerrüben vorkommen. Und dann haben sie geschaut, was passiert eigentlich, wenn man die Hefe mit Glukose, also mit Traubenzucker, füttert. Naja, und am Ende bekamen sie wirklich genau das, was sonst nur der Schlafmohn produziert. Und das nennt sich Reticulin.
Das klingt jetzt noch nicht nach Opium oder das könnte eine fertige Droge sein, theoretisch, aber es klingt nicht wirklich nach einer fertigen Droge.
Stimmt, es dreht sich auch um eine Grundsubstanz, einen Vorläufer, aus dem man dann eben viele Opiate herstellen kann. Und bei Opiaten reden wir ja nicht nur über Drogen, also über Heroin zum Beispiel, sondern vor allem auch über Medikamente, die man daraus herstellen kann, also zum Beispiel Morphin gegen Schmerzen oder Codein gegen Husten.
Wo kommen denn jetzt diese ganzen Opiate her für die Pharmaindustrie?
Naja, eigentlich nur vom Schlafmohn. Dazu werden jedes Jahr hunderttausende Tonnen Mohn verarbeitet. Das meiste kommt aus Afghanistan, Pakistan, aus Mittelamerika oder aus Südostasien. Und das liegt daran, dass es ziemlich viel Arbeit ist, Rohopium zu ernten. Und dort ist die Arbeit natürlich billig. Also als Beispiel, das Rohopium erntet man aus den grünen Mohnkapseln und aus einer davon gewinnt man 0,05 Gramm. Für ein Kilo Rohopium muss man also etwa 20.000 Mohnkapseln ernten. Und dabei muss man bedenken, dass jede Kapsel mit einem Messer einzeln angeritzt werden muss.
Okay. Also das mit der Bierhefe ist ja dann schon eine gute Sache, dass die bald Abhilfe schafft. Dann ist die ganze Arbeit weg.
Ja, so bald wird es aber leider eher nichts. Die Forscher sagen zwar selbst, dass sie in ein paar Jahren soweit sein könnten, aber es gibt auch Zweifler. Kritiker sagen, dass mit der Bierhefe gerade mal wenige Mikrogramm Reticulin hergestellt wurden. Und das ist so gut wie gar nichts. Die Hefe müsste viel mehr produzieren und das könnte noch viele, viele Jahre dauern, bis man soweit ist.
Okay, auf Opium aus Bierhefe müssen wir wohl noch lange Zeit warten. Wir wechseln das Thema, schauen uns die Erdbebenforschung an. Zuletzt hat es ja in Nepal ein folgenschweres Beben gegeben. Jetzt geht es aber um ein anderes Land.
Genau, es geht um Neuseeland, das schon oft von schweren Erdbeben getroffen worden ist. Das schwerste Beben hatte 1855 eine Stärke von 8,2. Forscher haben jetzt Anzeichen dafür gefunden, dass Neuseeland noch viel schwerere Erdbeben bevorstehen könnten. Im schlimmsten Fall könnten dabei tausende Menschen ums Leben kommen und allein in der Hauptstadt Wellington ein Milliardenschaden entstehen. Die Hinweise kommen aus der Vergangenheit. Anhand von Bohrkernen haben Forscher gesehen, dass es vor etwa 800 Jahren und dann noch mal vor 500 Jahren sehr schwere Beben der Stärke 8,9 gegeben haben muss. Dabei hat sich eine Erdplatte unter die andere geschoben. Solche Subduktionsbeben hat es auch 2004 im Indischen Ozean und 2011 in Japan gegeben. Die sind in der Regel heftiger als andere und lösen oft auch Tsunamis aus. Und da sagen die Seismologen, was schon mal da war, könnte eben auch in Neuseeland wiederkommen.
Vom Erdbeben wechseln wir zu einem alltäglicheren Thema. Es geht ums Einkaufen im Netz, konkret bei Amazon.
Besser gesagt darum, wie das Eingekaufte zum Kunden kommt und was weil in US-Städten wie New York Lieferwagen und Fahrradkuriere häufig nur schwer durch den Verkehr kommen, setzt Amazon jetzt auf die U-Bahn. Die Financial Times schreibt, dass die Nahverkehrsunternehmen auch nichts dagegen haben, solange die anderen Fahrgäste dadurch nicht gestört werden. Amazon hat schon letztes Jahr sein Express-Lieferprogramm für einige US-Städte speziell zugeschnitten. Kleinere Waren werden von Fahrradkurieren transportiert und nur größere Sachen wie Fernseher oder Waschmaschinen fahren mit dem Lieferwagen.
Einige kommen jetzt eben auch mit der U-Bahn. Vielen Dank für die Wissensnachrichten, Jakob Vogel.
Wetter.
Bis in die Nacht hinein ziehen viele Wolken über Deutschland hinweg. Die bringen im Südosten schon am Abend Regen. Im Westen und Norden gewittert es nachts. Die Temperaturen erreichen 11 bis 2 Grad. Morgen wechseln sich dann Regen und trockene Abschnitte ab. Allerdings wird es kühler bei maximal 8 bis 18 Grad. Und das war das D-Radio Wissen Update mit Klaus Jansen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.